Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend. Wer ist verantwortlich für den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke? Am Wochenende ist ein 45-jähriger Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Heute hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen, wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Am Nachmittag gaben die Ermittler dann bekannt, sie gingen von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Mehr dazu gleich. Außerdem in dieser Sendung, die schwarz-rote Koalition einigt sich nach langem Streit auf eine Reform der Grundsteuer mit einer Opt-out-Klausel für Bayern. Und der Iran kündigt eine höhere Anreicherung von Uran an. Der Hintergrund gleich anschließend befasst sich dann mit dem Thema Alkoholismus am Arbeitsplatz. Damit zum Fall Lübcke. In der Nacht zum 2. Juni war der Regierungspräsident von Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf auf der Terrasse seines Hauses aufgefunden worden. Wenig später verstarb er im Krankenhaus. Seitdem wird gerätselt, handelte es sich um eine Beziehungstat oder hatte die Tat einen politischen Hintergrund? Lübcke hatte im Zuge der Flüchtlingskrise Morddrohungen erhalten, weil er sich für eine Willkommenskultur stark gemacht hatte. Jetzt also ist die Bundesanwaltschaft am Zug und die gab heute wichtige Details dazu bekannt. Holger Schmidt.
Die Ermittlungen im Mordfall Walter Lübcke werden seit heute Morgen nicht mehr in Hessen, sondern von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geführt, sagte Markus Schmidt, Sprecher der Behörde, heute Nachmittag in Karlsruhe.
Die Ermittlungen richten sich gegen den 45 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen Stefan E. Dieser war bereits vergangenen Samstag vorläufig festgenommen worden.
Grund für die Übernahme des Falls durch die Bundesanwaltschaft seien die besonderen Umstände, so Markus Schmidt.
Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen. Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
Die Ermittler stützen sich dabei vor allem auf Erkenntnisse über das frühere Leben des Beschuldigten. Er hat zahlreiche Vorstrafen, darunter auch Landfriedensbruch und versuchter Mord. So soll er 2009 eine Gewerkschaftsveranstaltung des DGB in Dortmund überfallen haben und 1993 als Heranwachsender einen Rohrbombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im südhessischen Hohenstein Steckenrod verübt haben. Schon damals wurden Rassismus und Ausländerhass als Tatmotiv angenommen, so wie es möglicherweise auch beim Mord an Walter Lübcke gewesen ist. Hinzu kommen offenbar neuere Äußerungen, die Stefan E. zugeschrieben werden und die Politiker mit dem Tode bedrohen. Besonderes Augenmerk legt die Bundesanwaltschaft dabei jetzt auf die Frage, ob die Tat von einer Terrorzelle geplant wurde.
Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte in die Tat eingebunden waren. Jedenfalls können wir jetzt sagen, dass keine Anhaltspunkte bislang vorliegen, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein könnte.
Mit den weiteren Ermittlungen hat der Generalbundesanwalt das Hessische Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt beauftragt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten seien zahlreiche Datenträger gefunden worden, die nun ausgewertet werden müssten, so die Bundesanwaltschaft. Dies könne einige Zeit in Anspruch nehmen. Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel, war am Samstagabend vor 2 Wochen schwer verletzt auf seiner Terrasse im nordhessischen Wolfhagen-Ista gefunden worden und verstarb kurze Zeit später. Kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, dass er durch einen gezielten Kopfschuss getötet worden war. Eine DNA-Spur an der Kleidung des Leichnams führte zum jetzt Beschuldigten.
Bis zum Ende des Jahres muss die Grundsteuer neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Denn die bisher angelegten Berechnungsgrundlagen sind Jahrzehnte alt und in keiner Weise mehr angemessen, so das Gericht. Union und SPD, die hatten sich gegenseitig blockiert, weil sie unterschiedliche Vorstellungen hatten. Jetzt aber haben sich die Koalitionäre im Koalitionsausschuss zusammengerauft. Über das Ergebnis des Treffens und die Reaktionen darauf, Frank Capellan.
Robert Habeck, Grünenchef mit Kanzlerpotenzial, nimmt es mit Humor. Als er Vizekanzler Olaf Scholz gestern Abend fröhlich vom Balkon des Kanzleramtes zu den Journalisten winken sah, neben ihm Angela Merkel mit einem Weinglas in der Hand, da fühlte er sich doch an die Wochen nach der letzten Bundestagswahl erinnert.
Aber mit Rückblick auf die Jamaika-Sondierung ist Winken vom Balkon immer ein Zeichen von einer Krise.
Die Krise aber wollen Union und SPD nicht nur mit netten Bildern vergessen machen. Schwarz-Rot ist um Tatkraft bemüht. Malu Dreyer, Interimschefin bei den Sozialdemokraten, sieht es so wie viele andere. Diese Koalition muss jetzt liefern.
Ein Punkt war uns vollkommen klar. Die Aufforderung der Wähler und Wählerinnen, nicht weiterhin wichtige Entscheidungen zu verschleppen.
Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, innerparteilich unter Druck stehende CDU-Vorsitzende, zeigt sich schuldbewusst. Beim Klimaschutz hinken wir hinterher, sagt sie nach der nächtlichen Runde im ZDF Frühstücksfernsehen.
Wo wir nicht bei Null beginnen, aber wo wir es einfach in den letzten Jahren versäumt haben, unsere Konzepte fortzuentwickeln. Deswegen ist eine Baustelle für uns. Die Baustelle habe ich übernommen und ich will, dass wir die bis im September so bearbeitet haben, dass wir gut überzeugen können.
In der Sommerpause wird kräftig gearbeitet, verspricht Kramp-Karrenbauer. Bis September soll das Klimaschutzgesetz stehen, im August die Abschaffung des Solidaritätszuschlages in trockenen Tüchern sein. Christdemokrat Helge Braun, Chef des Kanzleramtes, verbucht das als Erfolg seiner Partei.
Das Versprechen, dass wir für 90% der Zahler den Soli abschaffen, ist natürlich ein großes Unionsanliegen und das wird jetzt auch in der Sommerpause in der Regierung fertig gemacht.
Allerdings war es stets Unionsansinnen, den Soli komplett zu streichen. Offenbar konnte Finanzminister Olaf Scholz dem Koalitionspartner aber deutlich machen, dass das so schnell kaum zu finanzieren sein wird. Damit setzt sich die SPD durch, die Abgabe für die oberen 10% in der Gehaltsskala erst einmal beizubehalten. Bei der Grundsteuer wiederum verbucht die CSU einen Punktsieg. Wie von Parteichef Markus Söder gefordert, soll es den Ländern nun ermöglicht werden, eigene Regelungen zu treffen.
Es ist eine 100%ige Öffnungsklausel, das heißt, die Länder können mit einer kompletten eigenen Gesetzgebung bei der Grundsteuer agieren.
Erklärt ein gut gelaunter CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Erforderlich wird dafür jedoch eine Grundgesetzänderung. Bayern will ein einfaches Modell, wonach die Steuer allein aufgrund der Fläche berechnet wird. SPD-Finanzminister Olaf Scholz hingegen favorisierte eine Berechnung nach Wert des Grundstücks, Alter des Gebäudes und Mieteinnahmen. Dobrindts Fazit: Stimmung gut, Koalition gut.
Wir haben lange getagt, hat ja bis 2 Uhr nachts gedauert. Das heißt, es gab auch viel Gesprächsstoff, aber auch, glaube ich, schon beseelt von dem Willen, dass man was hinbekommt.
In Sachen Grundrente haben beide Seiten bisher allerdings nichts hinbekommen. Und auch die angekündigte Verständigung auf ein effektives Klimaschutzgesetz ist noch nicht mehr als eine Ankündigung.
Der neue Oberbürgermeister von Görlitz, sein Name ist Octavian Urso. Er ist der Kandidat der CDU gewesen und hat sich deshalb gegen den Bewerber der AfD durchsetzen können, weil auch Anhänger von Linken, SPD, FDP und Grünen ihm gestern im zweiten Wahlgang ihre Stimme gegeben haben. Ein Bündnis gegen die AfD war das also. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gab auf Twitter ihre Freude zum Ausdruck. Allerdings zog sie damit auch heftige Kritik auf sich. Weshalb, das weiß Matthias von Lieben.
Die Erleichterung war groß bei der CDU. Mit Octavian Urso hat ihr Kandidat im sächsischen Görlitz die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt gegen die AfD gewonnen. Doch ein Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer sorgte im Anschluss für Ärger. Die CDU sei die bürgerliche Kraft gegen die AfD, hatte die CDU-Vorsitzende am Abend getwittert. Kein Wort davon, dass es auch der Rückzug der Bewerber von Grünen und Linken und deren Leihstimmen waren, die Urso zum Sieg gegen seinen Rivalen Sebastian Wippel von der AfD verholfen hatten. Die Kritik daran, ebenfalls über Twitter, ließ nicht lange auf sich warten. Grünen-Politikerin Renate Künast sprach von der Enttäuschung des Tages und mahnte die bürgerliche Tugend an, allen zu danken, die gegen die AfD zusammengestanden hätten. Kramp-Karrenbauer habe einfach kein Format, legte Künasts Parteikollege, der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, nach. Der Anstand würde gebieten, auch den politischen Konkurrenten zu danken, sagte auch Linken-Politiker Nima Movasat. Empörung ebenfalls bei der sächsischen SPD. Deren Vorsitzender Martin Dulich antwortete, es als CDU-Erfolg darzustellen, zeigt, dass sie nicht verstanden haben, was hier in Sachsen passiert. Natürlich sei der Sieg von Octavian Urso der Sieg eines breiten Bündnisses, für das sie dankbar sei, versuchte Kramp-Karrenbauer ihre Aussagen 2 Stunden später in einem zweiten Tweet zurechtzurücken. Erneut aber kein direkter Dank an Linke und Grüne, wieder folgte Kritik. Souveräner klang da schon Marco Wanderwitz, der Vorsitzende der Gruppe der sächsischen CDU-Abgeordneten im Bundestag. Er bedankte sich bei der Grünen-Kandidatin Franziska Schubert dafür, dass sie ihre Kandidatur zugunsten von Urso zurückgezogen habe. Am Morgen erklärte sich die CDU-Parteivorsitzende dann im ZDF-Morgenmagazin.
Ich bedanke mich für dieses Bündnis, weil uns das Ziel geeint hat, zu verhindern, dass die AfD in Verantwortung kommt. Und das muss auch das Ziel sein für die Landtagswahl. Das ist mir sehr wichtig. Und das wird auch nur gehen, wenn wir deutlich machen, was die Alternative zur AfD ist. Und das muss gute, aus der demokratischen Mitte herausgeführte Politik sein.
Auch im Koalitionsausschuss der Großen Koalition am Sonntagabend hätten sich die verschiedenen Parteivertreter über das Ergebnis in Görlitz sehr gefreut. Sie habe das von Anfang an gesagt und sehe in ihren Äußerungen auch keinen Widerspruch.
Es ist ein Sieg gegen die AfD, weil die CDU einen, denke ich, durchaus auch wählbaren Kandidaten hatten mit Octavian Ursu, aber eben auch, weil es die Bereitschaft gab, gegen die AfD zusammenzuhalten. Ich halte das unter Demokraten auch für richtig.
Dankbar war am Morgen auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Doch im Gespräch mit dem Deutschlandfunk fiel es auch dem sächsischen CDU-Chef schwer, sich direkt bei den Unterstützern des CDU-Kandidaten, bei Linken, Grünen und der SPD zu bedanken.
Wir sind froh, dass es in Görlitz eine breite Unterstützung gegeben hat für einen wirklich guten Kandidaten. Ich freue mich sehr über diese Entscheidung. Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie.
US-Präsident Donald Trump, der hatte das Atomabkommen mit dem Iran ja einseitig aufgekündigt und die schwersten Sanktionen gegen das Land verhängt, die jemals verhängt worden sind. Die Europäer, die reagierten entsetzt und versuchten in den vergangenen Wochen und Monaten das Abkommen noch zu retten, erfolglos, wie es aussieht. Denn Teheran hat jetzt bekannt gegeben, die Anreicherung von Uran wieder verstärkt aufzunehmen. Karin Senz.
In den letzten Tagen war der Iran in der Defensive, wies Vorwürfe zurück, dass er hinter den Angriffen auf Tankschiffe im Golf von Oman stecke. Dass es bei Worten nicht bleiben würde, kündigte sich an. Man reichere jetzt Uran wieder so hoch an, wie Bedarf sei, teilte Behrouz Kamalwandi, Sprecher der Atomenergiebehörde, mit. Und in den nächsten 10 Tagen werde man den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten. Kamalwandi äußerte sich bei einer Pressekonferenz, die live im iranischen Staatsfernsehen übertragen wurde. Dabei stand er am Schwerwasserreaktor in Arak, in dem nach einem Umbau atomwaffenfähiges Material hergestellt werden könnte. Er sprach von einem Countdown und wies nochmal auf die Frist für die Europäer bis 7. Juli hin. Es sei immer noch Zeit. Der Iran verlangt von den verbliebenen Partnern des Atomabkommens, ihm gegen die Wirtschaftssanktionen der USA zu helfen.
Wie weit ist die Weltgemeinschaft mit dem Versuch gekommen, das gemeinsame Arsenal an Atomwaffen abzubauen? Wenn es nach dem Friedensforschungsinstitut SIPRI geht, dann nicht besonders weit. Zwar ist die Zahl von Atomwaffen zurückgegangen, wenn man den Forschern folgt. Die Atommächte seien aber dazu übergegangen, ihre Vorräte verstärkt zu modernisieren. Mehr dazu von Carsten Schmiester.
Es gibt zwar deutlich weniger Atomwaffen in der Welt als noch vor 40 Jahren, aber immer höher entwickelte und deshalb bleibt die Gefahr sehr groß. Die Stockholmer Friedensforscher sehen trotz erheblicher Abrüstungserfolge in den vergangenen Jahrzehnten keinen Grund, auch nur zur leisesten Entwarnung. Es gibt eben nicht nur gute, sondern auch schlechte Nachrichten, so Institutsdirektor Dan Smith.
The good news is that the number of nuclear warheads in the world has come down.
Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der nuklearen Sprengköpfe weltweit gesunken ist. Damit setzt sich ein Trend fort. Es gibt aktuell etwa 13.800, verglichen mit 65.000 Mitte der 1980er Jahre zum Höhepunkt des Kalten Krieges. Die schlechte Nachricht ist aber, dass alle Atommächte dabei sind, ihre Arsenale zu modernisieren. Laut SIPRI-Jahrbuch hatten 9 Nuklearmächte im Januar zusammen genau 13.865 Sprengköpfe. Im Januar 2018 waren es noch 14.465. Aktuell also nur ein leichter Rückgang. Die nukleare Abrüstung ist hauptsächlich das Ergebnis des sogenannten New START-Vertrages zwischen Russland und den USA. Aber der läuft 2021 aus und die beunruhigende Frage ist, wird er erneuert? Bis jetzt reden sie nicht einmal darüber. Allein diese beiden Staaten besitzen etwa 90% aller Nuklearwaffen. Russland geschätzt knapp 6.500, die USA knapp 6.200. Dann kommen Frankreich mit etwa 300, China mit 290, Großbritannien mit 200, Indien mit knapp und Pakistan mit gut 150 Sprengköpfen. Schließlich Israel mit 80 bis 90 und Nordkorea mit höchstens 30. Gemeinsam ist allen, dass sie versuchen, ihre Waffensysteme weiterzuentwickeln. Wenn alle 9 das tun, dann bedeutet es, dass es auf absehbare Zukunft Atomwaffen, vielleicht auch einmal wieder neue Atomwaffen geben wird. Solange es diese Waffen aber gibt, gibt es auch das Risiko des versehentlichen Einsatzes. In der Vergangenheit waren wir ein paar Mal nahe dran. Und in der Gegenwart? Da sehen die Friedensforscher im Dauerkonflikt zwischen Indien und Pakistan die größte Gefahr, auch einer nuklearen Eskalation. Weniger in Korea. Allerdings ist es nach Smiths Meinung unwahrscheinlich, dass der Norden auf seine Atomwaffen verzichten wird, ohne die nukleare Demilitarisierung auch des Südens, der zusammen mit den USA allerdings die einseitige Abrüstung Nordkoreas verlangt. Auch der Iran-Konflikt gilt als gefährlich. Die USA sind im vergangenen Jahr aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. Teheran droht zumindest indirekt damit, das auch zu tun, was den Iran laut Smith aber nicht unmittelbar zur nuklearen Bedrohung für die gesamte Region macht.
Auf Betreiben der Sozialdemokraten hatten sich Union und SPD im Koalitionsvertrag darauf verständigt, in Länder, die am Krieg gegen den Jemen beteiligt sind, darf kein Kriegsgerät mehr exportiert werden. Am Wochenende war allerdings bekannt geworden, seit Jahresanfang sind Rüstungslieferungen im Wert von gut 1 Milliarde Euro an die 8 Staaten genehmigt worden, die zu der Kriegsallianz gehören, die von Saudi-Arabien angeführt wird. Hält sich die Bundesregierung also nicht an die eigenen Vorgaben? Mehr dazu von Klaus Remme.
Wenn wir uns für Abrüstung und Rüstungskontrolle einsetzen, dürfen wir nicht über Rüstungsexporte schweigen, sagte Rolf Mützenich, kommissarischer SPD-Fraktionschef, noch am Sonntag im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Er war es selbst, der als Außenpolitiker maßgeblich für die sogenannte Jemen-Klausel im aktuellen Koalitionsvertrag sorgte. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind, heißt es dort. Eigentlich unmissverständlich. Exportiert wird dennoch. Das Ausmaß der Exportgenehmigungen von Januar bis Anfang Juni 2019 ist beträchtlich. Der grüne Abgeordnete Omid Noripur hatte die Bundesregierung gefragt, über 100 Genehmigungen im Gesamtwert von über 1 Milliarde Euro. So lautete die Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Kuwait, das sind nur einige aktuelle Empfängerländer deutscher Rüstungsgüter, die gleichzeitig der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Jemenkrieg angehören. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte dazu heute in Berlin:
Alle Entscheidungen, die die Bundesregierung in diesem Bereich der Rüstungsexportpolitik trifft, trifft sie sowohl mit Blick auf den Koalitionsvertrag als auch mit Blick auf unsere bündnispolitischen Verpflichtungen.
Was, wenn diese beiden Aspekte gegeneinander stehen, wollten die Journalisten wissen.
Wenn man beides im Blick hat, dann sticht eben nie das eine das andere, sondern man bringt die Dinge miteinander in den notwendigen und oft schwierigen Ausgleich oder in Balance.
Das Urteil der Opposition ist eindeutig, die Bundesregierung trickst und täuscht. Eine Schande, heißt es aus den Reihen der Linksfraktion. Offenkundig überhaupt keine restriktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung, kritisieren die Grünen. Auf der Suche nach Hintertürchen im Koalitionsvertrag fällt die Formulierung unmittelbar am Jemenkrieg Beteiligte auf. Welche Unterscheidungen nimmt die Bundesregierung vor? Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums heute:
Also das Wirtschaftsministerium kann zu der außen- und sicherheitspolitischen Bewertung jetzt in dem Fall nichts beitragen.
Auch nach anschließenden Ausführungen seitens des Auswärtigen Amts blieb diese Frage unbeantwortet. Und die Erkundigung nach Details der Genehmigungen brachte ebenfalls kein Ergebnis. Die Entscheidungen fallen im Bundessicherheitsrat. Der Regierungssprecher:
Das können wir natürlich nicht sagen. Sie wissen, dass die Sitzung des Bundessicherheitsrats und auch seine Tagesordnung und seine Entscheidungen geheim sind.
Und so stehen aktuell auf der einen Seite ein zwischen Union und SPD vertraglich fixierter Genehmigungsstopp und auf der anderen Genehmigungen im Wert von über 1 Milliarde Euro allein in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres.
Nutzen chinesische Behörden die Körper von politischen Häftlingen als lebende Ersatzteillager und schrecken nicht mal davor zurück, Menschen zu töten, um an Organe heranzukommen? In London hat das sogenannte China-Tribunal, das unter anderem aus Menschenrechtsanwälten besteht, zu diesen Fragen heute einen Bericht vorgelegt. Friedbert Meurer weiß mehr.
Die Vorwürfe sind an Brutalität wenig zu überbieten. Aber das sogenannte China-Tribunal, ein nichtstaatliches Gremium von Anwälten und Medizinern, ist sich sicher. In China soll es einen massenhaften grauen Markt für Organspenden geben. Diese Organe würden politischen Häftlingen in China zwangsweise und gegen ihren Willen entnommen. Der Vorsitzende des Gremiums, Sir Geoffrey Nice:
There's a clear evidence of a supply chain of organs over many years from an unaccountable source.
Es gibt in China seit Jahren eindeutig Organspenden und Lieferketten unbekannter Herkunft. Das Tribunal ist sich sicher, dass Mitglieder der Falun Gong-Sekte als eine Quelle, möglicherweise als die Hauptquelle benutzt wurden, um gewaltsam Transplantationsorgane zu gewinnen.
The Falun Gong, who were used as aces possibly the principal source of organs for forced organ harvesting.
Der britische Jurist Nice war stellvertretender Ankläger gegen Slobodan Milosevic bei den Haager Kriegsverbrechertribunalen. Die Initiative zum Tribunal entstand 2014. Ärzte, Anwälte, Journalisten und Experten befassen sich weltweit mit der Herkunft von Organspenden. Die kaum fassbaren Schlussfolgerungen des Tribunals beruhen im Wesentlichen auf zwei Anhörungen, die im Dezember 2018 und April 2019 in London stattfanden. Warum würden Falun Gong-Mitglieder systematisch in Gefängnissen gezwungen, Unmengen an Medikamenten zu sich zu nehmen und Bluttests abzugeben? Warum gäbe es in China pro offiziell gemeldetem Organspender 140 Organspenden pro Jahr? Experten riefen 2018 in Dutzenden chinesischen Krankenhäusern an und fragten vorgeblich nach, ob es dort ein passendes Spenderorgan gäbe.
The tribunal concluded with certainty that the hospitals telephoned were offering organs for sale.
Die Krankenhäuser haben Organe zum Verkauf angeboten. Die Spender dieser Organe müssen gelebt haben, als der Anruf erfolgte. Das Organ hätte nämlich innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestanden. Die meisten Angehörigen von Falun Gong überlebten die Prozedur nicht, lautet das Ergebnis des internationalen Gremiums. Ein chinesischer Arzt habe davon berichtet, zu solch einer Operation gezwungen worden zu sein.
One witness in particular had to go to an execution site.
Er musste zu einer Hinrichtungsstätte gehen und einem Mann die Organe entnehmen, der trotz Schusswunde noch lebte. Sein Herz schlug noch. In diesem Fall war ein Hingerichteter als Organspender offenkundig missbraucht worden. In vielen anderen Fällen aber würden lebende politische Häftlinge als Reservoir für Organspenden herangezogen. Mitglieder von Falun Gong tränken keinen Alkohol und rauchten nicht. Ihre Organe würden deswegen als besonders brauchbar gelten. Jeffrey Nice, der Vorsitzende, nannte die Praxis verbrecherisch. Das Mindeste sei, dass Peking zur Aufklärung beitragen müsse. Ziel der Initiatoren ist es, dass eine internationale Untersuchungskommission in China selbst den Vorwürfen nachgehen soll.
Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, sie hat gestern nicht nur das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt, sondern sich auch bei ihren Landsleuten entschuldigt. Allerdings reicht das den Leuten nicht. Sie befürchten, dass Lam die Gesetzesvorlage wieder hervorziehen könnte. Sie demonstrieren weiter und verlangen ihren Rücktritt. Der Demokratieaktivist Joshua Wong ist heute aus einer zweimonatigen Haft entlassen worden und schloss sich der Bewegung sofort an. Axel Dorloff.
Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Einen Tag nach dem Millionenmarsch in Hongkong wurde der bekannteste Demokratieaktivist der Regenschirmbewegung von 2014 am Vormittag aus dem Gefängnis entlassen. Begleitet von drei Sicherheitsleuten trägt der 22-jährige Joshua Wong ein weißes Hemd, einen Stapel Bücher, dazu einen kleinen Beutel. Und er setzt noch vorm Gefängnis die erste Protestbotschaft ab.
Millions of Hong Kong people joined the demonstration and protest within the past few weeks.
Millionen Hongkonger haben bei den Demonstrationen und Protesten der vergangenen Wochen mitgemacht. Das zeigt den Geist und die Würde der Menschen in Hongkong. Wir fordern, dass die böse Regierungschefin Carrie Lam das Auslieferungsgesetz vollständig einstellt. Wir werden durch zivilen Ungehorsam und direkte Aktionen die ganze Welt weiter wissen lassen, dass die Hongkonger nicht verstummen. Auch nicht unter der Unterdrückung von Präsident Xi und Regierungschefin Carrie Lam. Lam hatte am Samstag das umstrittene Gesetzesvorhaben zu Auslieferungen an China zwar ausgesetzt, die Proteste mit diesem Schritt aber nicht eindämmen können. Ganz im Gegenteil. Gestern kamen noch mal deutlich mehr Demonstranten als vor gut einer Woche. Im Zentrum der Proteste Rücktrittsforderungen an Carrie Lam. Aktivist Joshua Wong hat diese Forderung noch mal erneuert.
Carrie Lam must step down. Otherwise, I believe in the next few weeks.
Carrie Lam muss abtreten. Sonst werden in den nächsten Wochen hin zum 22. Jahrestag der Übergabe unserer Souveränität am 1. Juli immer mehr Menschen demonstrieren. Nicht nur 1 oder 2 Millionen, sondern noch mehr werden sich dann unserem Kampf anschließen. Bis zu dem Tag, an dem wir unsere grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten zurückbekommen. Unterstützung erhielt Carrie Lam dagegen von Chinas Staats- und Parteiführung aus Peking. Die Volksrepublik werde zu ihr halten, hieß es in einem Beitrag der parteinahen staatlichen Zeitung China Daily. Daran würden weder Straßengewalt noch böswillige Interventionen ausländischer Regierungen etwas ändern. Ähnlich äußerte sich auch der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, Lu Kang. Die chinesische Regierung hat die Arbeit von Regierungschefin Carrie Lam und der Regierung in Hongkong immer voll unterstützt. Und wir werden auch weiter der Regierung in Hongkong dabei helfen, entsprechend der Rechtslage zu regieren. In Hongkong blieb es heute weitgehend ruhig. Einige Demonstranten hatten die Nacht auf der Straße verbracht und versammelten sich am Morgen auf einem Platz in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Hongkong. Auch Straßen wurden vereinzelt blockiert.
Der Bericht war das von Axel Dorloff. An dieser Stelle noch eine aktuelle Meldung aus Kairo. Der frühere ägyptische Präsident Mohamed Mursi ist nämlich bei einer Gerichtsverhandlung tot zusammengebrochen. Das meldete das staatliche ägyptische Fernsehen in diesen Minuten. Mursi, der im Jahr 2013 vom Militär gestürzt wurde, war bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Mehr zum Thema in unseren nachfolgenden Sendungen. Und damit kommen wir zum Sport, zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Da spielt das deutsche Team in diesen Minuten im letzten Gruppenspiel gegen Südafrika. Ralf Hinscheid.
Ganz genau, drittes Spiel. Die ersten beiden Partien gegen China und Spanien wurden mit 1:0 knapp gewonnen. Wir gehen rüber. Seit 18 Uhr wird in Montpellier gespielt unter den Augen von meiner Kollegin Martina Knief, die uns jetzt erstmal auf den Stand der Dinge setzen kann. 2:0. Was ist geschehen?
Verdiente Führung für die deutsche Mannschaft. Die Partie ist gerade unterbrochen, weil die südafrikanische Torhüterin da von Krämpfen geplagt auf der 5-Meter-Raumlinie liegt. Melanie Leupolz per Kopf nach einer Ecke von der rechten Seite in der 14. Minute und Sarah Däbritz mit dem Riecher für die Aktionen, wenn es gilt, Abpraller zu verwandeln. So erzielte sie den Siegtreffer gegen Spanien und so war sie eben zur Stelle, als die Torhüterin einen gar nicht mal so scharf geschossenen Ball von Verena Schwers nur abprallen lassen konnte und Sarah Däbritz den Ball einschob. Aber davor und danach waren, ich nenne mal Alexandra Popp und Sarah Däbritz, doch so freie Chancen nicht zu verwandeln. Da darf man gerne mal ein Türchen draus machen. Tolle Atmosphäre hier im Stadion. Sehr, sehr viele deutsche Fans hier auf der Haupttribüne im Schatten und auf der Gegengeraden in der knalligen Sonne. Warum sage ich das? Weil um diese Zeit in der knalligen Sonne, ich würde mal sagen, locker noch 40 Grad sind. Die Partie ist immer noch unterbrochen. Die Welle schwappt dann immer hier durchs Stadion und die deutsche Mannschaft wird hier lautstark angefeuert. Jetzt gilt der Applaus allerdings der Keeperin aus Südafrika, die da noch leicht gebeugt, aber immerhin wieder auf ihren von Krämpfen geplagten Beinen im 5-Meter-Raum steht. Und wir jetzt alle ganz gespannt sind, wie die Ecke da von der rechten Seite hereinkommen wird. Das wird aber noch ein bisschen dauern, da noch Redebedarf an der Bank der Südafrikanerinnen besteht. Denn so entstand in der 14. Minute die 1:0-Führung für die deutsche Mannschaft. Jetzt haben wir knapp 38 Minuten absolviert und Deutschland führt gegen Südafrika mit 2:0.
Dankeschön, Martina Knief, live aus Montpellier. Und wie das ganze Spiel dann natürlich endet, werden wir Ihnen heute Abend in Sport am Abend um 22.50 Uhr in aller Ausführlichkeit berichten. Wir bleiben noch ein bisschen beim Fußball. Auch heute Abend U21-Europameisterschaft der Herren. Da geht es nämlich für die deutsche Truppe los. In Italien und San Marino wird gespielt. Gestern hat es begonnen. Heute Abend um 21 Uhr steigt eben die deutsche Mannschaft gegen Dänemark ein. Das Team von Trainer und Ex-Bundesliga-Profi Stefan Kunz will ihre Mission EM-Titelverteidigung starten. Es erwartet mit Dänemark ja schon einen recht unangenehmer Gegner, aber Kunz baut eben auf die Führungsqualitäten seiner Elf und kann dabei schon auf 1310 Bundesligaspiele Erfahrung bauen. Die Spieler sind zwar jung, aber haben alle schon in der ersten Fußball-Bundesliga Erfahrung gesammelt. Noch eine Meldung auch vom Fußball. Paukenschlag in Hannover, ne? Das Überraschungs-Comeback von Ron-Robert Zieler beim Trainingsauftakt des Bundesliga-Absteigers hat die Fans der Niedersachsen überrascht. Pünktlich um 16 Uhr betrat der 2014er Weltmeister den Rasen und sorgte für Aufsehen bei den Zaungästen. Der 30 Jahre alte Torhüter erhält einen Vertrag bis 2023. Er stand ja schon mal von 2010 bis 2016 bei Hannover 96 zwischen den Pfosten. Und noch eine Meldung von der Heim-Europameisterschaft der Fechterinnen und Fechter. Ja, das verläuft allerdings sehr enttäuschend. In Düsseldorf wird gerade gekämpft. Sowohl die Florettmänner als auch die Säbelfrauen des Deutschen Fechterbundes verabschiedeten sich schon früh aus dem Wettkampf. Bereits nach der zweiten Runde war für alle Athleten des deutschen Teams Schluss.
Der Sport war das mit Ralf Henscheid. Ich höre gerade aus der Regie, Deutschland führt jetzt 3:0 gegen Südafrika. Also das sieht ganz gut aus für das deutsche Team. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz und zum Fall Lübbecke und dem Generalbundesanwalt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.